Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Und wir haben heute eine etwas spezielle Sendung, mit der wir aus der Sommerpause wieder zurück sind. Wir reden nämlich mal wieder über Herrn Immanuel Kant. Es wird also philosophisch heute. Wir reden über Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, sein Werk, das er nach den drei Kritiken veröffentlicht hatte, die wir ja in dieser Sendung schon besprochen haben. Wenn euch die interessieren, schaut gerne mal unter feuilletöne.de und sucht nach Kant, K-A-N-T, nicht das andere. Dann findet ihr all die wunderbaren Sendungen, die wir bisher schon zu diesem großen Philosophen gemacht haben. Heute geht es um den ewigen Frieden und anschließend, für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Detmolder Royal verkosten. Das wird ganz speziell. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden, ganz speziellen Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Ganz speziell vor allem, hat mir gefallen. Ja, ganz speziell war sicherlich auch manchmal Immanuel Kant.
Ja.
Mit seinen ganzen angeblichen Marotten, die er so hatte, die hatte er ja dann erst später, als er alt wurde. Und alt ist auch das richtige Stichwort, denn als Kant dieses Werk schrieb, war er bereits über 70. Also schon ein älterer Herr. Viele sagen, es ist sein wichtigstes Werk. Es ist auf jeden Fall das, was mit am meisten, wenn man das bei ihm überhaupt sagen kann, naja, also am meisten Impact hatte. Und bevor wir anfangen mit dieser Sendung, möchte ich etwas vorlesen. Und zwar möchte ich vorlesen folgenden kleinen Absatz. Nämlich diesen. Die Charta der Vereinten Nationen ist der Gründungsvertrag und damit die Verfassung der Vereinten Nationen, also der UN, der UNO. Sie enthält auch das Statut des Internationalen Gerichtshofs als Bestandteil. Sie wurde am 26. Juni 1945 auf der Konferenz in San Francisco unterzeichnet. Die Charta trat am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem sie von den 5 UNO-Vetomächten, namentlich Frankreich, damals noch Sowjetunion, heute natürlich Russland, China, dem Vereinten Königreich und natürlich den USA, sowie der Mehrheit der anderen Unterzeichner ratifiziert worden war. Die Charta als völkerrechtlicher Vertrag bindet alle Mitglieder aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Völkerrechts. Änderungen der Charta erfordern eine Zweidrittelmehrheit, und zwar der Mitglieder der Generalversammlung, darunter die Zustimmung aller 5 UN-Vetomächte. Hier in der Bundesrepublik Deutschland wurde das Gesetz zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen am 6. Juni 1973 von Bundespräsident Gustav Heinemann unterzeichnet. Der Beitritt, damals natürlich noch beider deutschen Staaten, erfolgte dann auch zeitgleich am 18. September 1973. So, warum lese ich das alles vor? Der entscheidende Satz kommt jetzt. Die Charta wurde wesentlich von Immanuel Kants Schrift Zum ewigen Frieden inspiriert. Und darauf kann er sich posthum noch einen runterholen.
Ja, ist nicht jeder 150 Jahre vor seiner Zeit, ne?
Also das ist wirklich mal eine amtliche Idee gewesen, die er da hatte, die uns bis heute, ja, beeinflusst, die einen unfassbaren Einfluss auf der ganzen Welt hat, nämlich auf alle Länder, die in dieser UNO drin sind und diese Verfassung, nenne ich sie jetzt mal, die Charta der Vereinten Nationen, ratifiziert hat. Das finde ich schon mega. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und da muss man nur drüber nachdenken. Welcher Philosoph kann das schon über sich sagen? Finde ich krass. Ja, hast du so ein bisschen dich eingelesen oder hast du dich irgendwie versucht, irgendwie da rein zu grooven sozusagen, die ganze Thematik?
Ja, auf jeden Fall in den Kontext. Ich wollte natürlich verstehen, was ist dieses Werk, was will es von mir, warum ist es wichtig? Mhm. Ne? Du hast schon viel dazu gesagt, warum es wichtig ist. Es ist also zentral für die Geschichte, aber dann eben auch die Zukunft der politischen Philosophie und Völkerrechtstheorie, die da einfach das zentrale Thema ist. Interessant fand ich auch die Entstehungszeit, die das natürlich auch stark mit beeinflusst. Mhm. Also eine Zeit, in der es viel politische Umwälzungen gab in Europa, ne, kurz nach der Französischen Revolution, während der Koalitionskriege. Da war sehr viel im Umbruch und So, ja, dann kommt noch dazu, dass Kant ja auch seine drei Kritiken schon geschrieben hatte, woraus er ja offenbar auch viel geschöpft hat. Oder auf dem er aufbaut, was also sein Werk einfach zusammen Sinn ergibt. Aber zum ewigen Frieden ist, soweit ich das recherchieren konnte, eben kein so systematisches Werk wie die Kritiken, sondern vielmehr eine Abhandlung, die eben all diese Ideen, die Philosophie, seine Ethik, seine Rechtsphilosophie zusammenbringt und auch einmal Moralphilosophie nicht nur enthält, sondern im Grunde darstellt und auch und gleichzeitig aber ja eine gewisse politische Forderung stellt. Ne, er entwirft ja eigentlich eine Welt oder eine Gesellschaft, die zu der Zeit und die eigentlich fast heute noch sehr utopisch ist an vielen Stellen, auf die wir hinzielen müssen und sollten, sage ich mal jetzt ganz flapsig, aber die ja wirklich herbeigeträumt, herbeigedacht, aber auch viel geträumt war zu dem Zeitpunkt. Aber es war natürlich auch eine gute Zeit zum Träumen. Also kurz nach so einer Revolution und wo in Europa viele neue Ideen entstehen mussten, weil so viel abgeschafft oder ja nicht mehr haltbar war, bei so viel Wandel, war das natürlich genau die richtige Zeit, in der er da lebte und zu der dieses Werk dann wunderbar passte. Ich habe versucht, mal zusammenzufassen, welche Ideen ich rauslesen konnte aus der natürlich hauptsächlich Sekundärliteratur, denn die Primärtexte von Kant lesen, da muss ich auch an irgendeiner Stelle immer aufgeben. Da kann man ja, also nicht umsonst kann man das auch sein ganzes Leben studieren, glaube ich. Ein paar der wichtigsten Ideen, die ich finden konnte, waren einmal ganz simpel die Abschaffung stehender Heere, die er gerne hat. Das ist ja etwas, was wir lange diskutiert haben, was, glaube ich, sich als Idee zum, also spätestens jetzt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr gut halten lässt. Ich glaube, da haben viele, auch sehr progressive Leute, ihre Meinung etwas oder sehr pazifistische Leute ihre Meinung etwas geändert. Aber das ist etwas, was er klar gefordert hat. Er wollte außerdem Friedensverträge, die so gestaltet werden müssen, dass sie keine Schlupflöcher für künftige Kriege lassen. Ich glaube, auch das haben wir noch nicht so ganz hingekriegt. Eben damit Friede endgültig ist und nicht bloß ein Waffenstillstand ist, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Dann hat er sich eingesetzt für republikanische Verfassung. Ja, ganz also richtig. Eine Staatsverfassung, in der die Bürger mitbestimmen können, weil er davon ausgegangen ist, dass es eben eher zu Frieden führt, weil Bürgerkriege und Aggressionen von außen tendenziell vermieden würden, wenn die Bürger mit abstimmen müssen über Kriegserklärungen. Finde ich auch immer noch eine sehr spannende Idee, die ich noch nicht wirklich umgesetzt sehe in ihrer Fülle, zumindest nicht global.
Nee, gar nicht.
Genau. Dann hat er noch, also zwei weitere Ideen habe ich noch, nämlich, nicht ich, sondern habe ich aus Kant rausgelesen, nämlich die Föderation freier Staaten. Also er hatte die Vision eines Völkerbundes, dass wirklich Staaten zwar frei für sich entscheiden, aber in einer Föderation gemeinsam Recht schaffen, gegenseitig ihr Recht respektieren und Konflikte eben friedlich lösen. Auch Klassiker, ich weiß nicht, wer sich das nicht wünschen kann, ehrlich gesagt. Und zu guter Letzt das Gastrecht für Fremde, also sprich das Recht von Fremden in anderen Ländern aufgenommen zu werden, ohne als Bürger unbedingt Anspruch jetzt zu haben, sondern einfach aber da leben zu dürfen und Hilfe zu bekommen. Alles Ideen, glaube ich, die als Wünsche heutzutage sehr akzeptiert sind, aber noch alles andere als umgesetzt.
Genau. Im Grunde hat er versucht, in diesem Werk zu klären, wie könnte Recht funktionieren? Also was müssen wir für Voraussetzungen schaffen, um miteinander leben zu können? Als freie Wesen. Was bedeutet Staat? Wie muss Staat organisiert werden? Und wie müssen vor allem auch die Staaten untereinander organisiert werden, um friedlich miteinander auszukommen? Und er selbst wusste natürlich, dass Menschen immer wieder aufeinander losgehen, dass es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Aber er wollte nun mal den Versuch starten, eine Friedenstheorie zu schreiben, die endlich Schluss macht mit diesem ewigen Töten und getötet werden. Und nicht nur eine weitere Waffenstillstandstheorie klöppeln. Während der man natürlich weiter wieder aufrüstet und schließlich wieder Krieg führt. Und er liefert eben hier keinen moralischen Appell in die Welt, sondern er möchte eigentlich erstmal die rechtlichen Bedingungen schaffen, die den Frieden sichern mögen. War nicht so typisch Kant. Moral ja, aber dann bitte auch auf, na sagen wir mal, auf moralisch festen Boden. Und nicht so von der Kanzel herab, so, ne? Also, sondern wirklich, ja, fundiert.
Das finde ich sowieso sehr spannend, von dem, wie er immer Moral, scheinbar oft Moral nimmt oder die oder so eine moralische Verpflichtung, die er formuliert, und die aber ordentlich quasi vertraglich festhalten will oder in Regeln und Gesetze formulieren will, die man auch einfach befolgen kann.
Genau.
Na, also nicht nur an den Einzelnen appelliert, auch wenn er das wahrscheinlich sich wünschen würde, dass der Einzelne vernünftig handelt, aber wenn man das im Staat umsetzen kann, umso besser. Da muss nicht der Einzelne dieser Verpflichtung immer nachkommen.
Genau. Es gibt in diesem Werk von Kant auch die Natur sozusagen, den Naturbegriff. Der ist aber hier im Ewigen Frieden etwas anders zu verstehen als bei anderen Werken von ihm und auch von wahrscheinlich vielen anderen. Weil wenn Kant hier von Natur spricht, dann meint er hier nicht die Natur im Sinne von Pflanzen und Tiere oder irgendwie die Natur der physikalischen Dinge, sondern die Natur des Miteinanders. Also wie Gesellschaften zueinander sich verhalten. In diesem Fall spricht Kant von der Natur als eine Idee. Also im Politischen versteht er Natur als eine regulative Idee. Unter der wir uns den Lauf der Dinge vorstellen müssen. Und da der ewige Frieden ja logischerweise durchaus teleologisch gedacht werden muss, also nicht theologisch, sondern teleologisch, also nach vorne gedacht werden muss, möchte Kant hier nicht Begriffe wie zum Beispiel Vorsehung oder sonstige starke Begriffe verwenden und verwendet deswegen hier den Begriff Natur. Also Natur ist hier nicht ein Begriff, der was Objektives beschreibt, sondern es handelt sich um eine regulative Zuschreibung. Die Natur hat in allen Gegenden der Welt dafür gesorgt, dass der Mensch leben kann. Sie hat die Menschen durch Kriege in die unwirklichsten Gegenden getrieben. Und sie hat dadurch dafür gesorgt, dass Gesetze entwickelt wurden. Dass die Menschen nicht permanent im Kriegszustand leben müssen. Und diese Gesetze wurden erlassen. Und das kann nur die Vernunft und nicht die Natur, sagt Kant. Die Natur hingegen, das ist so eine Art Weltlauf. Der Gang der Dinge, könnte man auch sagen. Er nennt das der Lauf der Dinge. Und der sorgt dafür, dass die Vernunft irgendwann mal zum Tragen kommt. Aber nicht im Sinne von Schicksal oder sonst was. Die Natur fordert nichts, sie sorgt nur für die Voraussetzung. Den Rest muss dann die Vernunft regeln, aka die Vernunftswesen. Also sie sorgt, wenn man so will, für die Dringlichkeit des gesellschaftlichen Miteinanders. Wichtig ist Kant in diesem Werk, dass der Frieden immer so ausgehandelt werden muss, und das hast du ja auch schon gesagt, dass es keine Gründe für neue Kriege gibt. Frieden ist somit immer ein auf Ewigkeit ausgelegter Friede, weil alle Gründe für einen neuen Krieg bereits ausgeräumt wurden. Ein Friedensvertrag darf also keine neuen Gründe für einen weiteren Krieg bieten. Das hatten wir ja gerade schon, hast du gerade schon gesagt. Frieden sollte also auf Dauer sein. Es geht also nicht um eine kurze Zeit ohne Krieg, sondern um was viel, viel Langfristigeres, Nachhaltigeres. Es muss eine Basis geschaffen werden, die eine Vermeidung künftiger Kriege schafft. Dass wir da rauskommen müssen, wie Kant es nennt, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Kriege enthält. Und zwar, indem sie ganz wie die einzelnen Menschen in einem Staate sich in eine Gemeinschaft einfügen. Und somit ihre wilde, grenzenlose, individuelle Freiheit aufgeben und sich zu Gesetzen bekennen. Um sich in die Gemeinschaft einzufügen, die Freiheit für alle garantiert. Das ist ein bisschen Hannah Arendt, die ja auch gesagt hat, ihr könnt euch eure eigene Freiheit nicht garantieren. Das geht nicht, das können nur die anderen. Also du kannst dir nicht selber deine Freiheit garantieren. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn du in einer Gemeinschaft die Voraussetzung dafür schaffst, dass du Freiheit hast. Das kannst du nicht selber machen, das muss die Gesellschaft machen, wo du ein Teil davon bist. Das unterscheidet vielleicht auch so Sachen, Leute wie Kant oder auch Hannah Arendt, die da sehr von der Gesellschaft her denken und sagen, ja, die Freiheit wird von der Gesellschaft garantiert. Und Freiheit heißt zum Beispiel auch auf Augenhöhe argumentieren können, zum Beispiel politisch argumentieren können, ohne dass du Angst haben musst, dass dir irgendwas passiert. und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die kannst du dir nicht selber garantieren, die muss die Gesellschaft dir garantieren, mit Hilfe von Gesetzen zum Beispiel. Und das unterscheidet sie wohltuend zum Beispiel von einigen in der FDP, die ja von einer individuellen Freiheit ausgehen, die ja wichtiger ist als die gesellschaftliche Freiheit. Nicht wahr? Aber die gesellschaftliche Freiheit ist wichtig, weil es ohne die gesellschaftliche Freiheit oder ohne die Freiheit, die die Gesellschaft dir garantiert, hast du gar keine persönliche Freiheit. Definitiv nicht. Das war Kant halt wichtig. Wir können uns nicht selber unsere Freiheit garantieren. Wir können uns die nicht selber schaffen, das geht nicht. Du kannst dir nicht deine eigene Freiheit schützen. Das können nur Leute in einer Gemeinschaft zusammen machen.
Ganz wichtiger Punkt. Ja. Wow. Genau, ja, wir brauchen eine Rechtsordnung, quasi einen Mindeststandard an Freiheit, ja, an Sicherheit zu garantieren.
Richtig. Und das war das, worum es Kant ging. Das war das, was für alle Menschen gelten muss, was ihm wichtig war. Das ist einer seiner großen Errungenschaften. Und da hat er sich überlegt, wir brauchen einen Völkerbund. Den gab es ja auch mal. Die UNO hieß ja früher Völkerbund und war in der Schweiz. Heute ist die ja in den USA, die UNO. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Völkerbund aufgelöst und es kam halt die UNO. Die UN-Vollversammlung, so hat jeder schon mal gehört und jede schon mal gehört. Nun, dieser Völkerbund sollte nun bei Kant so gestaltet sein, dass die Staaten bestehen bleiben als Staaten. Ist ja auch in der EU so, ne? Also die gehen Verträge miteinander ein und die bilden eine Gemeinschaft. Im Gegensatz dazu würde ein Völkerstaat stehen. Das ist ein großer Staat und hier gibt es dann keine einzelnen unabhängigen Staaten mehr. Das war nicht das, was Kant vorschwebte. Also bei Kant sind die Staaten weiterhin autonom. Er spricht sogar davon, dass Staaten eine moralische Person sind. Das heißt, dieser Staat kann für seine Bürger Rechte geltend machen. Und vor allem hat der Staat auch Rechte. Und der Bürger auch. Er macht das, damit sich einzelne Völker nicht über andere Völker stellen. Staaten sind also autonome Kollektivsubjekte bei Kant. Und das heißt wiederum, dass wir hier mit eben diesen Staaten nicht machen können, was wir wollen. Und nicht machen dürfen, was wir wollen. Damit dieser Frieden durchgesetzt werden kann. Ist das wichtig? Und damit dieser Frieden durchgesetzt werden kann, sollte die Verfassung, die zugrunde gelegt werden sollte, republikanisch sein. Ganz wichtig. Und zwar nicht auf Basis unserer Erfahrung, sondern auf Basis der Vernunft. Also auf unserer Ratio, nicht auf Basis der Empirie. Oder akademisch, diese Verfassung sollte a priori sein, nicht a posteriori. Das ist in diesem Fall die Quelle allen Rechts. Und das kann man wieder erklären. Der ewige Friede an sich ist ja, ich nenne es jetzt mal ein Essay, was er da geschrieben hat, ein teleologisches Essay. Ein Essay, wo es darum geht, eben den Frieden zu schaffen. Und das ist ja natürlich teleologisch. Aber die Voraussetzungen dafür, die wir dafür schaffen, die müssen natürlich a priori sein. Also deontologisch. So wie wir das hier in Deutschland auch haben, das hatten wir schon in anderen Episoden, warum wir nicht foltern dürfen. Es ist völlig egal, was dabei hinten rauskommt, das ist nicht rechtens. Das sieht die USA komplett anders.
Genau, der Zweck heiligt nicht die Mittel.
Richtig.
Für uns.
Richtig. So ist es. Für die Amis schon. Also für die US-Amerikaner heiligt der Zweck die Mittel. So. Und hier nicht. Und das ist eben auch in diesem Fall so. Also das ist Kant ganz wichtig, dass auch in diesem Fall das Recht genau deontologisch organisiert ist. Nun, Kant strebt also hier eine Föderation von freien republikanischen Staaten an. Das haben wir im Moment natürlich nicht. Das geht nicht, weil wir haben ja auch sehr despotische Geschichten und so weiter und so fort. Die einander gegenüber autonom sich verhalten, die keinen hegemonialen Staat als Despoten über sich hat. Klar, deswegen auch die Staaten als diese Kollektivsubjekte und so. Auch kein Staatenbund nach gemeinsamen Regeln ist, sondern eine Föderation freier Republiken, die friedlich und freiheitlich im Wettbewerb zueinander stehen, sich als solche durchaus behaupten können, aber sowas wie eine Föderation bilden. Das, was wir heute halt die UNO nennen. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Geschichte. Das muss republikanisch sein. Warum? Denn was wichtig ist und was Kant sich natürlich genommen hat von Montesquieu, Auch ein ganz wichtiger Typ, über den wir unbedingt nächstes Jahr nochmal reden müssen. Die Gewaltenteilung. Oh ja. Weil diese Freiheit schafft und erhält. Und die ist deswegen so wichtig, weil sie einander als Kontrolle dienen, diese verschiedenen Dinge, die es da gibt bei der Gewaltenteilung. Also Exekutive, das wäre zum Beispiel die Bundesregierung, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, das Finanzamt, die Gemeinderäte und so. Legislative wäre Bundestag, Landtage, Kreistage etc. pp. Judikative, Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichte und so weiter. Das stellt und sichert Freiheit in kollektiver Hinsicht her. Diese Gewaltenteilung ist essentiell. Siehe Hannah Arendt. Da sind wir wieder beim Thema, ich kann mir meine Freiheit nicht garantieren, das können nur die anderen für mich und mit mir, für alle und durch alle. Und diese Gewaltenteilung ist ein essentieller Teil davon. Kant unterscheidet nun auch weiterhin Formen des Staates. Da gibt es einmal die Autokratie, das nennt er so Fürstengewalt, da hat also einer das Sagen oder eine. Dann gibt es wenige, das ist die Aristokratie, da gibt es dann so den Adel, der irgendwie rumregiert. Oder die Demokratie, das ist die Volksgewalt, so nenne ich das jetzt mal, so nannte er das. Also er nannte die Autokratie Fürstengewalt, die Aristokratie nannte er Adelsgewalt und die Demokratie nannte er Volksgewalt. Und durch die Trennung der Gewalten, und das nennt er eben republikanisch, das ist wichtig. Also ihm geht es nicht darum, dass da irgendwie noch so ein Grüß-August oben rumläuft, der sich König nennt oder so, wie das in Norwegen, Schweden, Dänemark und Niederlande und sonst wo überall ist. Das dürfen die natürlich. Es geht aber darum, dass die Gewalten getrennt sind und dass es eben ein Parlament gibt und so weiter und so fort. Weil das ist republikanisch, das ist wichtig. Die Trennung der Gewalten, das ist das, was er republikanisch nennt. Das ist eine Republik. Nicht unbedingt, ob es nun noch ein ob das eine konstitutionelle Monarchie ist oder bla 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 oder nicht. Das soll heißen, auch Dänemark ist eine Republik aus Sicht von Kant. Das würden wir heute anders, also wir würden sagen, das ist ein Königreich trotzdem, obwohl es eine Demokratie ist. Er sagt nein, es ist republikanisch, weil hier die Gewalten getrennt sind. Hat Kant eine andere, wir würden das heute, hat sich vielleicht irgendwie anders entwickelt, die Formulierung, warum auch immer. Nun, wenn wir keine Trennung von Gewalten haben, dann ist es despotisch statt republikanisch. Weil hier gibt es keine kollektive Freiheit. Weil hier gibt es keine Kontrolle mehr. Die können ja da quasi machen, was sie wollen. Niemand kontrolliert niemanden. Also es sollten bei Kant nicht irgendwelche Despoten über Krieg und Frieden entscheiden, sondern die Menschen in den einzelnen Staaten, hast du gerade eben auch schon gesagt, zum Beispiel durch Wahlen. Und da ja Menschen bei Kant Vernunftswesen sind, ne, haben wir ja auch gelernt, werden sie sicherlich nicht sich für Krieg entscheiden, sagt Kant. Weil sie ja wissen, wie furchtbar Krieg ist. Oder werden sie sich ja zweimal überlegen, ob sie das wollen.
Er konnte nicht wissen, dass mehrere Generationen ganz ohne Krieg aufwachsen, was schön ist, aber ja, die diese Erfahrung nicht mehr teilen.
Ja, die diese Erfahrung nicht mehr teilen, aber dann müssen wir natürlich wieder dazu sagen, im Falle von Russland zum Beispiel, das ist ja keine, da gibt es ja keine Gewaltenteilung und das ist ja nun mal keine Republik.
Ja. Und das ist definitiv das größere Problem als Leute, die keinen Krieg mehr erfahren haben.
So, nicht? Und wenn das eine Demokratie wäre, dann wäre Russland, glaube ich, nicht auf die Ukraine losgegangen. So. Ja. Und Palästina ist mir jetzt auch nicht als Demokratie bekannt, zum Beispiel. Also nichts gegen die vielen Leute, die da völlig harmlos sind. Klar sind die das. Aber trotzdem werden die ja regiert von einem despotischen, von einem Regime. Ne? In dem Fall sogar von einem Terror, von einer Terrororganisation. So, und das hat ja mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Also das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was Kant sich überlegt hat. Ihm geht es ja darum, dass alle Staaten eine republikanische Verfassung haben. Also nicht? Und eine Gewaltentrennung und sowas alles, eine Gewaltenteilung. Und das ist ja im Falle von Russland oder im Falle von Palästina zum Leidwesen der Menschen, die dort leben, überhaupt nicht der Fall. Nicht wahr? Und das gibt ja nicht, das ist in China auch nicht so. Man muss nichts vormachen. Also es gibt genügend Länder, wo das nicht so ist. Ganz viele sogar. Ich glaube mittlerweile sogar die Mehrheit. Insofern kann das noch gar nicht funktionieren, was Kant sich da überlegt hat. Weil wir die Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen haben. Also die Menschen haben das noch nicht geschaffen. So, bei Kant gibt es ein Weltbürgerrecht. Das gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Und zwar haben sie ein Besuchsrecht. Das hast du gerade auch schon gesagt. Sie haben das Recht, andere Staaten zu besuchen, in anderen Staaten zu leben. Das bedeutet, jetzt kommt seine Formulierung, dass ein jeder Fremdling bei seiner Ankunft auf dem Boden des anderen nicht feindselig behandelt werden darf. Das würde ich gerne einigen Leuten, die jetzt in Thüringen wählen gehen, übers Bett hängen. Er darf aber abgewiesen werden, solange es ohne seinen Untergang geschehen kann. Keinem Menschen darf feindselig begegnet werden. Und sollte es seinen Untergang bedeuten, darf er natürlich nicht abgewiesen werden. Hm. Ist klar. Also hier handelt es sich erstmal nicht um ein Gastrecht, wozu es ja Verträge bräuchte, um dieses, die dieses wieder regeln würden. Es handelt sich um ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht. Und weil die Welt nun mal nicht unendlich groß ist und die Menschen irgendwo leben müssen, nicht wahr? Ist das auch wichtig. Es geht hier um die Menschenrechte überhaupt, die jeder Mensch auf der Welt hat. Ist das nicht der Fall? Also kann der Mensch nicht ohne seinen Untergang abgewiesen werden? Ja, dann darf er auch nicht abgewiesen werden. Das ist dann das, was wir Asylrecht nennen. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass 1948 diese UN-Charta verabschiedet wurde. Und dort heißt es eben unter anderem, dass es eine angeborene Würde gibt. Es gibt unveräußerliche Rechte, die alle Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen haben, die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden. Und da befinden sich halt mehrere Begriffe, die auch in der Philosophie von Kant zentral sind. Am Ende steht ein Weltbürgerstaat als Ideal, also nicht Weltbürgerstaat als Staatsstaat, sondern, ne, haben wir ja gerade schon gehört. Aber den kann man nicht erreichen, sagt Kant, das geht nicht. Also diesen Weltbürgerstaat als ideale Vorstellung. Aber, sagt Kant, man sollte zumindest versuchen, es zu tun, auch wenn man es nie erreichen kann. Der Wille muss da sein. Das ist ja bei Kant immer ganz wichtig. Mhm. Er hat ja auch beim kategorischen Imperativ gesagt, naja, wenn man nicht kann, dann kann man nicht. Aber wenn man es versucht, das ist doch wichtig. So, und wenn es dann nicht klappt, ja, dann kann man dem Menschen ja auch keinen Vorwurf machen. Man kann ihm ja nur einen Vorwurf machen, wenn er vorsätzlich irgendwas falsch macht. So. Und darum geht es hier auch wieder. Es geht um den Versuch. Auch wenn es nicht funktioniert. Er war sich der Tatsache bewusst, dass seine Idee nicht funktionieren wird. Also komplett bis zum Ende funktionieren wird. Aber der Versuch sollte gestartet werden. Immer wieder. Mhm. Das finde ich wichtig.
Ja, es kommt immer wieder raus, wie wichtig eben moralisches und ethisches Handeln ist. Ne?
Genau.
Jedes Einzelne. Ja.
Genau. Das ist immer das. Und wie sehr ihm wichtig ist, dass die Moral als solche, wenn du sie dann denkst als Maxime, du immer denken musst, das, was ich hier an Moral an den Tag lege, muss ich auch immer für alle anderen mitdenken. Wie verhält es sich zu den anderen Menschen? Ich und alle anderen Menschen müssen immer mitgedacht werden, oder alle anderen Menschen und ich, bei diesem ganzen moralischen Dingen. Er denkt also immer en gros. Er denkt nie als partikulare Erkenntniswelt, die das ja ist. Die Maxime ist ja die partikulare Erkenntniswelt, man kann auch sagen die Wahrheit. So. Schopenhauer hat mal gesagt, das ist die einzige Wahrheit, die wir überhaupt haben. Also die partikulare Erkenntniswelt. So. Wenn du diese Wahrheit nicht als solche mit Gewalt sozusagen durchdrücken willst, sondern daran interessiert bist, mit anderen Leuten im Austausch zu stehen, dann ist ja auch alles gut. So, ne? So funktioniert ja auch Wissenschaft so mit der Intersubjektivität, und das hatten wir ja alles schon. Nun, und das ist eben Kant wichtig, dass du eben nicht die Freiheit falsch verstehst und Moral von allein von dir aus denkst, sondern dass du immer inkludierst, wie betrifft das alle anderen?
Noch was, um es übers Bett zu hängen in Thüringen.
Ja, tatsächlich. Ja, und überhaupt auch alle anderen Wesen, ne? Was passiert, was wir hier machen? Wenn wir uns zum Beispiel mal überlegen, wie Menschen die Umwelt zerstören. Das ist moralisch nicht zu vertreten. Weil wir machen etwas, was andere Wesen beeinträchtigt, ihre Lebensräume kaputt macht. Von Mensch und Tier. Also Kant dreht sich im Grab, wenn er das alles gerade erlebt. Ja. Das entspricht überhaupt nicht seinen Vorstellungen.
Ja, ja. An dem Punkt, wo wir wissen, was es anrichtet, müssen wir das eigentlich alles einstellen.
Genau. Wir müssen uns immer so verhalten, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unser Verhalten, unser Tun nicht nur uns alleine betrifft. Das ist halt unendlich gemeinschaftlich gedacht und weit gedacht. Das ist halt das Gegenteil vom Hedonismus von Herrn Lindner. Ne? Weil der bleibt ja bei seiner Maxime stehen. Der geht ja nicht zur Ethik hin. Der bleibt ja bei seiner Moral. Was interessiert den andere Leute? Hauptsache ihm geht es damit gut.
Naja, oder schlimmer noch, die AfD.
Ja, richtig.
Deutschland zuerst und der Rest, wen interessiert. Und in Deutschland genau. Auch nur uns zuerst. Und
ja.
Also sie.
Ja. Genau. Und da haben sie halt die gesamte Philosophiegeschichte einfach mal verpennt hier in Zentraleuropa. Mhm. Wenn Trump das sagt, dann kann man ihm immer noch zugestehen, egal was für ein Idiot er ist, aber dann kann man ihm immer noch zugestehen, ja gut, das ist Utilitarismus, das ist teleologisch, America first und so. Ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist ja so deren Denke. Mhm. So, das kann man ihm zumindest noch zugutehalten. Aber hier in Europa, die waren halt alle nicht in der Schule, die haben alle nicht aufgepasst. Weder im Geschichtsunterricht noch sonst wo. Interessant an Kant ist auch, dass er eben diese Rechtssicherheit haben wollte. Also diese wirklich, dass er sich überlegt hat, was können wir für Rechte schaffen und wie kriegen wir das hin, dass diese Rechte auch unveräußerlich sind, dass wir diese Rechte auch für jeden Menschen oder dass jeder Mensch diese Rechte auch in Anspruch nehmen kann. Wie machen wir das? Und da ist eben diese Gewaltenteilung so wichtig. Das Republikanische halt.
Ja, auch ein Wort, was leider eine ganz andere Bedeutung angenommen hat mittlerweile.
Zwischenzeitlich, aber, ne? Aber jetzt geht's ja wieder.
Das stimmt, ja. Das finde ich auch unheimlich wichtig, dass er mitgedacht hat, wie die Gesetze aussehen sollten.
Ja.
Die wir dafür brauchen, ne? Und nicht, man kann sich ja vieles herträumen, aber dann wirklich mal das runterzudenken auf die Ebene, was müssten wir jetzt eigentlich hier auf dieses Papier schreiben, auf was müssen wir uns einigen? Mhm. Das macht es ja auch so wichtig, das Werk.
Ja, genau. Es ist wirklich so. Ja. Und so viele Länder haben es mittlerweile, ignorieren es mittlerweile leider. Mhm. Muss man sagen. Kant sagt außerdem, dass es natürlich auch immer böse Menschen gibt, in Anführungszeichen, oder Leute, die was Schlechtes wollen. Er nennt das auch manchmal Ansammlung von Teufeln. Und selbst die müssen aber natürlich in dieser Republik mitgedacht werden, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Strömungen in so einem Land, in so einem Staat. Und das muss natürlich irgendwie alles möglich sein, in der Waage gehalten zu werden, weil sonst fühlt sich wieder irgendwer benachteiligt. Und wenn sich Leute benachteiligt fühlen, dann wissen wir ja, dann führt das ganz schnell zu ganz schlimmen Dingen. Das geht natürlich nicht. Das würde unweigerlich zu Auseinandersetzungen führen. Aber, sagt Kant, dauerhaft können ja auch böse Menschen kein Interesse an Krieg oder sonstigen Dingen haben, weil es ja dauerhaft auch sie schwächen würde. Also selbst die Menschen, die das Schlechte erstmal wollen, die würden sich ja selber schwächen, wenn sie andauernd nur Kriege machen würden, sagt Kant. Weil auch die würden sich ja den Lebensraum damit zerstören. Hm. Heute auf heute übertragen, die ganzen Leute, die heute irgendwelche schlimmen Sachen machen, also keine Ahnung, irgendwelche Chefs von irgendwelchen Industriefirmen oder sonst was, nehmen wir mal einfach an, die irgendwo Gift reinklöppeln oder so in Flüsse oder so, da haben die ja selber auch nichts von. Also die schaden sich ja selber damit auch. Also machen sie sich ja selber kaputt. So, das ist das, was Kant meint. Also selbst die würden sich ja am Ende daran kaputt machen. So, also selbst die dürften ja kein Interesse daran haben. So Kant. Wir wissen heute, dass der Mensch leider, naja, also er ist erstmal jetzt zufrieden. So. Und das reicht ihm erstmal. So, und wenn es den anderen gerade mal schlecht geht, ja, das ist dann Pech. Dass es mir später auch schlecht geht mit dem, was ich gerade mache, daran denkt der Mensch ja immer nicht, ne?
Scheint sehr schwierig zu sein, diese Fähigkeit zu aktivieren, ja.
Das ist leider so, ja. Das ist, also eine der Errungenschaften von Kant ist sicherlich dieses republikanische Denken, dieses, wie schaffe ich es, dass allen Menschen irgendein Recht zugestanden werden kann. Das ist in seinem Fall eben genau dieses, wie schaffe ich es, dass dem Mensch Freiheit garantiert werden kann, dass er eine angeborene Würde hat, dass er eben unveräußerliche Rechte hat. Das war ja auch Hannah Arendt immer so wichtig, weil sie ja erfahren hat, was es passiert, wie es ist, staatenlos zu sein. Keine Bürgerrechte zu haben. Das war für sie eine Katastrophe. Für eine Frau wie Hannah Arendt, wie man sich vorstellen kann. Die ja sehr, sehr... Das ist
wahrscheinlich für jeden eine Katastrophe.
Ja, ja, natürlich. Ich glaube, nur viele Leute würden gar nicht so darüber nachdenken in dem Moment.
Mhm, ja.
Sondern würden das dann irgendwann merken. Aber für sie war es natürlich, weil sie ja selber auch sehr von Kant beeinflusst ist, und auch selber ihre politische Theorie hat und so weiter und so fort. Deswegen war sie ja dann eben auch so glücklich, als sie dann amerikanische Staatsbürgerin werden konnte, weil sie plötzlich wieder Bürgerrechte hatte. Sie war wieder Bürgerin. Sie war kein Mensch ohne Rechte. Das war ja zur Zeit des Zweiten Weltkrieges so. Und es gibt natürlich heute ganz viele Länder, wo es keine Menschenrechte gibt. Trotzdem wird diesen Menschen von der UNO, werden diesen Menschen, die in Ländern leben, in Autokratien oder sonst wo, werden diese Rechte zugesprochen. Da können die sich erstmal nichts von kaufen, so gesehen. Aber es ist trotzdem wichtig. Weil sie könnten, theoretisch, zum Beispiel, wenn sie es schaffen zu flüchten, diese Rechte geltend machen. Für sich. Und das ist ja nicht ganz unwichtig.
Ich glaube, man macht sich gar nicht klar, wie wichtig das ist.
Ja.
Und auch wie sehr es nicht anders geht. Wenn genau. Ich selbst möchte, wenn ich selbst in Freiheit und Sicherheit leben möchte, muss ich das jedem zugestehen.
Natürlich.
Also,
ja.
Ist echt wirklich, es geht einfach überhaupt nicht. Wenn nur der entscheidet, der Hansel, der gerade da oben sitzt, kann ich ja jederzeit selbst zu der Gruppe gehören, die nicht mehr
so ist es.
Am Hebel sitzt.
So ist es. Ja.
Machen sich viele Leute auch nicht klar.
Genau, und deswegen ist die Gewaltenteilung auch so wichtig und deswegen ist es wichtig, dass Macht immer nur für eine Zeit verliehen wird. Und dass Macht auch jederzeit wieder entzogen werden kann. Denn das Wesen der Demokratie und das Wichtigste in der Demokratie ist nicht, dass wir wählen dürfen. Das Wesen der Demokratie ist, dass wir abwählen dürfen. Das ist das Wichtigste. Dass die da oben wieder wegkommen. Dass da andere hinkommen. Das ist das Entscheidende. Und nicht, dass da irgendwie jemand 50 Jahre oben ist und da irgendwie nett in die Bevölkerung reinwinkt und despotisch vor sich hin regiert.
Und dann sein Sohn und dann dessen Sohn.
Ja, oder ja. So. Ja, genau. Ja, das ist das Wesen der Demokratie. Dass wir abwählen können. Dass wir die Wahl haben. Dass wir etwas Neues beginnen können. Auch politisch halt. Im Rahmen der Verfassung natürlich. Die ja wiederum wichtig ist. Denn die schützt ja die Menschen wieder hier in Deutschland zum Beispiel. Vor ganz viel Unsinn auch. Nicht? Und das sind alles Dinge, die haben wir Kant zu verdanken. Ganz viele Dinge haben wir Kant zu verdanken. Also ganz vieles, über was sich die CDU aufregt oder wer auch immer sich über allen möglichen Kram ausregt, können die sich bei Kant bedanken. Wie gerne würden einige PolizistInnen foltern? Ja doch. Sehr gerne. Tja. Könnt ihr euch bei Kant bedanken. So ist das.
Die Sache ist auf einer menschlichen Ebene, in ganz vielen Fällen kann man ganz oft, kann ich total mitfühlen mit Menschen.
Na klar.
Dass der Einzelfall absurd wirkt manchmal, wenn man sich an solche, ich nenne es mal moralischen Grundregeln oder dann halt weitergefasst demokratischen Grundregeln halten muss. Mhm. Aber wenn wir es nicht tun, da bin ich ja noch mit Kant, oder bei Kant, wenn wir es nicht tun, dann fällt das alles schnell in sich zusammen.
Ganz schnell.
Entweder ganz alle schnell. Oder keine.
Genau, so ist es. Das ist es nämlich. Genau. Genau das ist es nämlich. Weil denke immer daran, wenn du sowas beschließt, es betrifft auch dich selbst. Da sind wir wieder bei Kant. Jede Entscheidung, die getroffen wird, von wem auch immer, das betrifft immer auch dich selbst. Alle Sachen, die du dir als Maxime überlegst und dann sozusagen etwas große Ganze überträgst, also wir wissen ja, ne, handle stets nach der Maxime, von der du zugleich wissen kannst, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz werde. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn ich nach dieser Maxime handle, das geht natürlich jetzt nur bei größeren Fragen. Also jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie bei der Kassiererin oder beim Kassierer am Wochenende einkaufen seid, da ist jetzt der kategorische Imperativ jetzt wirklich fehl am Platz. Darum geht's nicht. Da reicht das goldene Gesetz, was du nicht willst, dass man dir tut und so. Das fügt auch keinem anderen zu. Das ist dann eine andere Nummer, die funktioniert hervorragend, wenn du den Menschen gegenüberstehst. Das ist ganz wunderbar. Aber hier geht's ja um Größeres. Hier geht's ja um Gesetze. Hier geht's darum, wie verhält sich eine Gesellschaft zueinander und so weiter und so fort. Müssen sich Gesetze gestalten, damit niemand benachteiligt ist, damit wir niemanden irgendwie was, ja, so viel wegnehmen, dass dieser Mensch nicht mehr in Würde leben kann und so weiter und so fort. Das sind ja weitreichende Entscheidungen. Und da ist der kategorische Imperativ schon ganz gut aufgehoben. So, wenn wir so große Fragen bedenken und durchdenken, dass es immer auch einen selber betrifft. Das ist ganz, ganz wichtig, das vergessen viele Leute. Das zumindest haben die reicheren Menschen schon verstanden, weil die wissen, wenn zum Beispiel, wenn wir uns mal um die Steuerhinterziehung kümmern würden, dass sie das auch durchaus selber betreffen könnte. Nicht? Deswegen ist die FDP dagegen. Ja. Nicht? Behaupte ich.
Und genau deswegen müssen wir alle dafür sein.
Eigentlich schon, ja.
Und es gibt ja durchaus auch einige reiche Menschen, die sich bewusst dafür einsetzen. Da habe ich großen Respekt vor.
Absolut.
Also überhaupt Menschen, die sich für Gesetze einsetzen, die einfach richtig sind, auch total, wenn sie selbst kurzfristig davon nicht profitieren, sondern im Gegenteil sogar was verlieren.
Genau, absolut.
Das ist wirklich, das sind moralische Handlungen, davon brauchen wir mehr.
Ja, total. So ist es. Das eine der Dinge, die vielleicht noch erwähnt werden müssen, die wichtig sind. Kant resozialisiert sich in diesem Werk ja selbst, weil er in diesem Werk ja noch was anderes macht. Er übt harsche Kritik am Kolonialismus, weil er nämlich Unglück über die Menschen bringt, weil hier Völker über andere Völker herrschen, was lehnt Kant ja strikt ab. Und das ist der Moment, wo er all seinen ganzen Unsinn, den er vorher ja teilweise erzählt hat, über wie schwarze Menschen und so weiter und so fort, alles komplett über die Wupper kloppt, hinter sich lässt und sehr selten für einen männlichen Menschen in diesem Alter offensichtlich zu Verstand kommt.
Ich wollte gerade sagen, die Geschichte ist sonst umgekehrt.
Ja.
In dem Alter.
Tatsächlich.
Hört man zumindest häufiger.
Ja, bei Schelling zum Beispiel. Da war es umgekehrt. Und das ist ja offensichtlich auch der normale Weg. Also ich kann nur hoffen, wenn sollte ich jemals auf so einen Unsinn kommen, was ich nicht glaube, aber wenn doch, dass du immer eine Bratpfanne zur Hand hast.
Notschlachtung ist schon geordert für deinen 72. Geburtstag.
Sehr schön. So rein prophylaktisch. Ja. Ja, also dieses Werk ist deswegen eben so wichtig, weil es verbriefte Rechte für jeden Menschen auf der Welt gibt. Und die gibt es halt mittlerweile. Und da trägt die UNO Sorge dafür. So, dass die jetzt nicht in allen Ländern selber für die Menschen gelten, das ist eine andere Geschichte. Aber bei der UNO gelten sie. Und das ist, finde ich, einen irren wichtigen Aspekt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und die Idee dafür, die Inspiration dafür, für diese ganze Geschichte, die wir bei der UNO jetzt erleben, wir erleben auch viel Blödsinn da. Und wir erleben, wie auch da natürlich Länder gegen Länder agitieren und so weiter und so fort. Das ist, weiß ich alles. Menschen sind Menschen. Aber dennoch ist es wichtig, dass es diese verbrieften Rechte gibt, die eben gelten. Zumindest außerhalb dieser Länder. So. Im globalen Kontext. Und das ist eine Errungenschaft. Und da hat Kant einen Riesenbeitrag dazu geleistet. Und das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Ja. Es gibt schon einen Grund, warum er einer der vier Weltweisen genannt wird. Auch selbst in Asien. Ich glaube, der sitzt dann neben Konfuzius, Buddha und noch irgendeinem und eben Kant.
Ja. Also nach dem, was wir bisher hier so gehört haben, kann ich absolut einsehen, warum.
Das ist. Nicht wahr?
Viel einflussreicher wird man nicht.
Nee.
So schnell das nicht.
Glaube ich auch. Das gesagt, möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, wir haben in diesem Jahr also noch Simone Weil.
Oh, ja.
Da freue ich mich drauf. Wir haben noch Henri Bergson. Im nächsten Jahr werden wir uns nochmal mit Ernst Cassirer beschäftigen. Und ich will mal gucken, wie sehr ich mich in die Philosophie des einen oder anderen oder der einen oder anderen asiatischen Philosophin oder auch aus irgendeinem afrikanischen Land, dass wir vielleicht auch mal die so ein bisschen außerhalb des zentraleuropäischen so. Also das wird ja, ist ja ganz wichtig, dass man auch mal so ein paar andere Aspekte sieht. Ne?
Auf jeden Fall. Finde ich super spannend. Braucht wahrscheinlich auch eine Menge Anlaufzeit, weil so viele Grundannahmen auch anders sind.
Natürlich.
Das ist dann viel schwerer, da einzusteigen. Aber
ja, vielleicht finden wir dann Experten.
Bestimmt schlaue Leute. Ja, genau. Das wäre spannend.
Genau. Aber das wäre so für nächstes Jahr unter anderem der Plan. Aber erstmal Simone Weil und Henri Bergson noch in diesem Jahr. Und ich glaube noch einmal Kant. Dann sollten wir es haben in diesem Jahr mit der Philosophie. Ja, also man kann sich darüber streiten, ob es das wichtigste Werk von Kant ist. Man kann auch nicht ganz einfach, was ist das wichtigste Werk? Keine Ahnung. Die praktische Vernunft, die reine Vernunft, dieses hier. Also es hat ja alles unendlichen Einfluss gehabt auf alles Mögliche. Also.
Das stimmt. Es wirkt auf mich, als wäre es auf jeden Fall das mit der größten praktischen Anwendbarkeit und der dringendsten Umsetzung im Moment für uns in 2024. Wo ich mir wünschen würde, dass mehr Leute da nochmal hin zurückblicken.
Ja, das stimmt. Aber wer weiß. Vielleicht schaffen wir es ja, diese Kriege hinter uns zu lassen. Und vielleicht schaffen wir es ja genau das, was Kant sich vorgestellt hat, nämlich Friedensverträge zu machen, die nachhaltig sind. Und das müssen wir hoffen. Wir müssen auf die Menschen vertrauen, sonst können wir nicht mehr vor die Tür gehen. Das ist wichtig. Dieses Vertrauen ins Menschliche muss da sein. Und ich habe ja immer noch Vertrauen in die Menschen. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es diese Friedensverträge gibt. Und warum sollte es sie nicht geben? Ja, ich weiß, wegen der Menschen, aber
ja, gut.
Dennoch. Ich finde, diese Hoffnung darf man haben.
Ja, die kann ich nur teilen.
Nicht? Ja, um es mal mit den weisen Worten von uns selber zu sagen, Bier?
Sehr gut.
Ne?
Ja, kommen wir zum Detmolder Royal. Das ist doch sehr angemessen eigentlich, ne?
Sehr angemessen.
Für diese Sendung.
Sehr angemessen für diese Sendung. So, ich muss hier das mal entwirren. Hier ist so ein Ding sie dran. Also für die, die sich das nicht nur so vorstellen können. Da ist so ein, ja, so ein Lüdeltüdel. Ach, was ist das denn jetzt hier? So ein Zettel. So ein, wie heißt denn das? Booklet-Dings.
Jo.
Bei dir auch?
Genau. Kleines Booklet, genau.
Hm. Ja. Das muss ich jetzt mal erstmal so ein bisschen entwirren hier. Also, das Detmolder hatten wir ja schon öfter. Wir waren ja schon öfter bei der Detmolder Brauerei und haben sie in den höchsten Tönen gelobt. In diesem Fall handelt es sich um ein Biermischgetränk von der Strate Brauerei aus Detmold. Detmold, wir wissen ja, Lipperland und so, ne? Ist ja die Hauptstadt des Lipperlandes. Es handelt sich um ein obergäriges Bier. Es basiert, jetzt Achtung, auf Schaumwein, Weizenbier und Pfirsichlikör. Wir waren oft, ja,
würde ich sagen. Sehr speziell.
Ne? Sehr speziell auf jeden Fall, ja, genau. Dafür sind sie auch bekannt, auch mal was Mutiges zu machen. Ich kann über dieses Bier nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie viel Stammwürze es hat. Es hat einen Alkoholgehalt von 9,3 Alkoholvolumenprozente. Ja, Hopfenbittere weiß ich leider auch nicht. Also müssen wir uns, Es soll angeblich eine leichte Trübung geben im Glas. Wir werden sehen.
Mhm. Ja, das sehen wir gleich.
Jetzt wahrscheinlich, weil der nur machen bei mir. Nee.
Oh. Ja.
ja. Das, in diesem Fall hast du das gemacht, was ich sonst immer mache. Das ist ja, also. Da muss ich mich nachher mal drum kümmern. Also, das ist ja. Was ist denn das? So eine Gießerei hier. Schöne Entspannungsverdampfung.
Mhm. Durchaus.
Ach, guck mal, das ist gar nicht so dunkel, wie ich dachte.
Nee.
Das muss man bestimmt gut, der am Ende wieder so ein bisschen wedeln.
Ach, das vielleicht. Ach so, wedeln.
Kommt gar nicht so viel Schaum, wie ich dachte.
Mhm.
So, mal gucken.
Bei mir auch nicht. Ich hatte es jetzt eher im Kühlschrank die meiste Zeit. Ist auch noch leicht kühl.
Ah ja, ich sehe schon, das muss man schütteln. Also, da ist nämlich, ja, da ist Hefe unten. So, gießi, gießi.
Achso, du meinst, du wirst dich kreisen, nicht schütteln, sonst.
Genau.
Jetzt schaue ich.
Oh ja, das ist trüb. Tatsächlich.
Ja.
Nicht nur eine leichte Trübung, ein bisschen mehr sogar. Schön. Farbe, keine Ahnung. Trüber Bernstein.
Ja, trüber Bernstein.
Ne? Oh, eindeutig. Ui. Interessant. Der Geruch. Lass mal dran riechen.
Jo, Pfirsich.
Ja, Pfirsich.
Bisschen Banane und Pfirsich.
Ja, Nane, genau.
Boah, das ist ja krass. Ja, das ist...
Und Ananas.
Oh, ja. Stimmt, das ist die Zitrus.
Ach, da muss er erstmal durchkommen. Das ist ja.
Ja, also die Hauptnote ist definitiv der Pfirsichlikör. Aha. Mhm.
Ja, und das Weizenbier durch die Banane, ne?
Ach so, stimmt, da kommt die, logisch, ja, da kommt die Banane her. Ja, wow, sehr, ja, wie man schon raushört, sehr fruchtig, obstig, süß, schwer, riecht das Ganze.
Ich suche den Schaumwein im Moment noch. Ach so, apropos Schaum. Der Schaum war jetzt, ja, hat ein bisschen geschwächelt.
Schnell weg bei mir auch, ja.
Muss man sagen. Ja, vielleicht kommt es ja gleich. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost. Mehr Pfirsich.
Ja. Mehr Steinobst.
Banane.
Banane. Wieder die Ananas.
Es ist trockener, als ich dachte.
Ja, stimmt. Mhm. Jetzt habe ich, glaube ich, auch den Schaumwein. Ja, 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 weil es nachtrocknet. Das kenne ich sonst nur vom Wein. Mhm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Sowas birnig-apfeliges vom Wein ist da schon drin.
Mhm. Findest du es relativ schön rund?
Ja.
Und dann wird es so ein bisschen malzig zum Ende hin.
Sehr, 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 sehr fruchtig. Also das habe ich überhaupt noch nicht. Also ist mir völlig, also ein Bier, was ich noch nie so in der Form, kriegt man, glaube ich, auch im Moment nicht mehr. Weil es sind ja immer so spezielle Abfüllungen. Und Detmolder Royal, glaube ich, ich weiß nicht, man kriegt die immer nur so zu bestimmten Zeiten, glaube ich.
Also man kriegt sie im Moment noch vom Spezialitätenhandel, nicht mehr bei Strate selbst, wie es aussieht. Es gibt noch Kisten bei eBay. Okay. Und in Verl ist es auch noch auf Lager. Na dann. Nicht weit von Lipperland oder gehört sogar dazu. Keine Ahnung, Geografie ist nicht.
Also bei euch alles, ne?
Das ist alles bei uns, genau. Aber die verschicken, also.
Achso, okay. Genau. Ja, also ich bin völlig überrascht, weil das ist ein Bier. Aber das ist ja kein Bier. Ist es ja auch nicht, ein Biermischgetränk. Ja,
genau. Ich finde aber, es schmeckt gut. Ich muss mich immer daran erinnern, dass das 9,3 Volumenprozent hatte. Ja, hat, weil das so pfirsichig schmeckt, dass es auch gefährlich ist hier.
Das ist mal so. Wirklich gefährlich. Hm. Ich finde interessant, dieses nachtrockene. Ich muss mal überlegen, ob ich was Herbes da drin habe. Ein Hauch. Aber wirklich nur ein Hauch.
Ja, ja, mit der Trockenheit, ne? Das ist das hat so einen herben Abschluss irgendwie. Stimmt. Ja, wow. Also bei all der Süße, ne? Ich finde es trotzdem irgendwie sehr erfrischend.
Das ist total erfrischend.
Tolles Sommer-Mischgetränk.
Ja.
Auf jeden Fall was für eure bunt angezogenen Freunde, die zum neuen Sommerhit ein Bier brauchen. Nein, keine Ahnung. Eigentlich gefällt mir das gut. Ich will das jetzt gar nicht so.
Nee, mir gefällt das auch
belachen.
Gut.
Also, das ist
ein super.
Bei Weizenbier erwarte ich ja nicht selten was Gutes, wenn es gemischt wird, aber das ist. Das ist spannend, doch. Gute Idee.
Also ich mag das durchaus auch.
Mhm. Das ist echt spannend. Also weder Perlwein noch Pfirsichlikör würde ich aus dem Regal nehmen, jetzt so freiwillig, aber und schon gar nicht würde ich die mit Weizenbier mischen, aber hier haben sie auf jeden Fall eine gute Mischung hinbekommen. Es ist auch ein bisschen perlig, das ist schon schön.
Ja. Man sieht es halt nicht durch die weil es ein bisschen trüb ist, ne?
Mhm. Ist auch ein bisschen sauer auf der Zunge am Anfang. Ja, eigentlich spannend, wie viel da vor sich geht. Ja, ist auf jeden Fall relativ exklusiv. Also im Moment bezahlt man hier zwischen 7 und 15 Euro.
Ja, für ein Bier ist das schon viel, ne?
Genau. Wobei die Flasche natürlich auch groß ist. Anders als. Ach nee, das war hier eine große in dem Angebot. Okay.
Ja, also das ist schon. Eine
3-Flasche kriegt man für 7 Euro. Ja gut, das ist ja nicht wenig, aber auch jetzt noch kein Spezialitätenladen.
Also, wenn irgendein Bier den Begriff lecker verdient hat, ne, oder?
Auf jeden Fall. Das ist richtig schnuffiges, leckeres, erfrischendes Biermischgetränk.
Aber wirklich. Auch das ist so ausgewogen. Die haben das echt gut hingekriegt mit diesem. Mit dem Schaumwein, den ich mehr schmecke als rieche. Mit diesem Pfirsichlikör ist es ja. Und mit dem Weizenbier, das ist so gut gemacht, das sollten die wirklich auf den Markt bringen und nicht nur so, wie sie es jetzt machen, sondern das sollten die wirklich dauerhaft auf jeden Fall ins Sortiment aufnehmen. Mhm. Aber das ist ja ein dermaßenes Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Ich bin erstmal total von den Socken, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich dachte auch, das wird jetzt so ein richtiges Bonbon. Bisschen überfordert.
Ja.
Oder zu süß, aber es ist, es funktioniert ja schon nicht gut.
Ja, ich war auf der anderen Seite. Ich dachte, das ist ein Bier mit so ein bisschen was drin.
Ah.
Ja, und jetzt überrascht, bin ich total überrascht, wie frisch und doch ein Hauch herb, finde ich gut, finde ich richtig gut. Und wie, ja, weiß ich nicht, also das ist süß, aber irgendwie passt das alles zusammen, was die sich da gebaut haben da. Das ist schon genial. Irgendwie, also echt gut. Kann man nicht meckern. Tolles Bier, oder?
Auf jeden Fall. Also, Respekt. Mhm.
Was machen wir damit?
Das kriegt auf jeden Fall 5 Punkte. Ist ein bisschen langweilig, dass alles irgendwie 5 Punkte kriegt, aber ich bin so positiv beeindruckt. Mhm. Doch, doch.
Ja. Also dem schließe ich mich unumwunden an. Es ist wirklich, also das ist, also nochmal, die sollten das ins Portfolio aufnehmen. Das ist wirklich ein Bier, was so für sich steht. Ich wüsste jetzt nicht, zu welchem Essen ich das trinken würde. Ich glaube, zu gar keinem, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist einfach zu, zu präsent für so eine Essensbegleitung. Dafür passt es halt einfach nicht. Aber es ist, also für so einen Abend mit Freunden oder so, davon eine Kiste sich hinstellen, ist doch mega. Das ist doch wirklich mega.
Auf jeden Fall.
Und man hat was richtiges Wertiges auch. Und nicht das 93. Soft, die 93. Softdrink-Pampe, die nach Chemikalien schmeckt. Das ist wirklich. Ja.
Nee, das tut es auch wirklich nicht. Also
nee,
das
gar nicht.
Wäre auch noch eine Befürchtung gewesen, dass es alles so sehr künstlich synthetisch schmeckt, aber tut es auch nicht.
Nö.
Also wirklich gut gemacht.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben das Detmolder Royal von der Strate Brauerei aus Detmold verkostet, haben es für gut befunden und deswegen bekommt es 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Hervorragendes Bier. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder Themen.
Wir haben in der nächsten Woche erstmal ein Interview für euch, was ganz Besonderes. Wir sprechen mit Anna-Maria Mark.
Genau, und danach geht es dann ganz normal Musik weiter. So, ihr kennt das schon, liebt uns, liked uns, teilt uns, kommentiert uns überall und nirgends, würde uns sehr freuen, hilft uns auch. Kauft vor allem auch mal so Merch, ich werde da demnächst mal bei Instagram tätig werden, ich muss was selber mal kaufen und da das dann rumpräsentieren, damit wir mal so ein bisschen dieses Marketing, von dem immer alle reden, in Angriff nehmen. Ich werde mal versuchen, verschiedene Farben da reinzubauen und so, das wird jetzt demnächst alles passieren. Ich finde es ja im Weiß eigentlich ziemlich cool, aber gut.
Sieht schon gut aus. Ich kann empfehlen, ich habe mal eine hübsche Feuilletöne Flasche gekauft. Ah. Die hält euren Kaffee warm.
Ah.
Oder euer Wasser kalt, je nachdem. Oder euer Bier kalt, wenn ihr das verstecken wollt. Nicht in der Detmolder Flasche umhertragen. Nee, ich glaube, mit Kohlensäure lassen wir das mal lieber, aber Kaffee funktioniert.
Ja, sehr schön. Sehr gut. Also seht ihr, Frau Eichler geht mit, also wirklich mit gutem Beispiel voran, geradezu vorbildlich, macht das gefälligst auch. Geht auch ihr voran, nicht? Trinkt aus dem F oder wie auch immer oder lauft mit irgendwelchen Feuilletönen Sachen rum. Das ist immer gut, das ist schön für uns. Für uns alle.
Ja,
sozusagen.
Taschen, Hoodies, ja. Alles dabei.
So, T-Shirts. Nämlich. Ist halt, weil es alles Geld kostet, was wir machen. Das ist hier nun mal leider so. Heutzutage kostet alles Geld und wir wollen ja, dass diese ganze Geschichte hier weiterhin kostenlos bleibt. Das soll wirklich so bleiben. Wir wollen nicht hinter irgendwelchen unsinnigen Paywalls oder sonst ein Quatsch. Das sind nicht wir, das waren wir nie und werden wir auch nie werden.
So. Wie, du willst nicht Werbung für Online-Bettenhändler machen? Oder
doch, aber das ist ja nicht.
Spiele?
Doch, würde ich machen. Alle, wenn, ja, ich würde nur Werbung für Dinge machen, auf die ich Bock hätte. Hm. Werbung würde ich machen, aber das ist ja nicht hinter einer Paywall.
Nee, das stimmt. Und da muss man auch erstmal die richtigen kriegen und nicht die, die man nicht bewerben möchte.
Richtig, genau, ja, klar. Aber das kann man ja machen. Man kann sich das ja, also man kann ja fimschig sein bei solchen Sachen.
Ja.
Also das, Also ich würde für nichts Werbung machen, wo ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass mir das in irgendeiner Form gefällt. Also ich würde nicht irgendwie, was viele andere machen, bei denen, also wenn ich das höre, weiß ich schon, naja. Ob das so, also keine Versicherung oder sonstige Sachen. Also es ist einfach so. Aber gut, da sind wir eh weit vom Weg, insofern spielt das gar keine Rolle. Wichtig ist, dass die Kosten erstmal gedeckt werden. Das ist das A und O heutzutage. Das muss man ja ganz einfach mal so sagen. Mehr geht es ja erstmal gar nicht. Es geht ja nicht darum, hier irgendwie Geld zu verdienen. Es geht einfach darum, die Kosten einfach mal zu decken. Mehr ist ja erstmal gar nicht drin. Das wäre ja schon mal ein Anfang. So, also bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.